Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ihr Lieben, Anbetung, Worship auf Neudeutsch oder Neudenglisch, das gehört zum christlichen Programm. In angenehmer Atmosphäre schöne Lieder singen, im Stehen, vielleicht tanzend oder im Sitzen, mit erhobenen oder gefalteten Händen oder die Hände in den Hosentaschen, mit geschlossenen oder aufschauenden Augen. Das ist gut. Das tut gut und es dient der geistlichen oder atmosphärischen Vorbereitung für die Verkündigung. Ist es das? Ist das Anbetung? Zurzeit dürfen wir gar nicht singen. Wird so Anbetung verhindert und verboten? Anbetung, dem Herrn tiefer begegnen, darum geht es. Anbetung, dem Herrn tiefer begegnen und das vielleicht wörtlicher, als wir denken. Und dazu einige wenige und vielleicht überraschende Entdeckungen in der Heiligen Schrift, die ich gemacht habe. Überraschung Nummer eins zunächst. Mit Singen hat Anbetung unmittelbar erstmal nichts zu tun. Nichts. Das hebräische Wort, das die Bibel für Anbetung vorrangig verwendet, Schachar, bedeutet niederfallen, sich niederbeugen, niederwerfen, verneigen. Und dabei geht es um eine ehrfürchtige Haltung des inneren und äußeren Menschen, also des Gemütes oder Geistes und des Körpers. Und das griechische Wort dafür im Neuen Testament, proskyneo, bedeutet dasselbe. Jemanden fußfällig verehren, sich vor jemanden niederwerfen, ihn kniend huldigen, den Boden mit der Stirn schlagen und die Füße oder Kleider des Angebeteten küssen, von daher anbeten, verehren. Und ganz wörtlich bedeutet dieses Wort, ich küsse meine Hand und strecke sie gegen den aus, dem ich meine Verehrung zeigen will. Im Neuen Testament bedeutet Anbetung, eine Kombination folgender Aspekte, eine ehrfurchtsvolle Haltung von Geist und Körper, dann der allgemeine feierliche Dienst für Gott, der auch gewisse Rituale und Zeremonien enthält, dann ein Gefühl heiliger Scheu, Verehrung sowie von Liebe und tiefer Bewunderung. Und das Bewusstsein, dass wir mit dem allen uns Gott zwar nähern, aber ihn nicht wirklich erreichen oder ihm so gerecht werden könnten. Wenn wir das so verstehen, dann hieße das zum Beispiel auch, die Liturgie verstehen und vollziehen wir nur dann richtig, wenn wir sie als Anbetung verstehen und vollziehen. Und auch bei den Liedern, die Gott beschreiben oder anreden, gehört viel mehr dazu, als dass man sie einfach absingt. Viel mehr. Ehrfurcht und Respekt vor Gott, also eine Haltung und Praxis der Anbetung, könnte und wird sich vielleicht sogar in der Kleidung und in der Art der Bewegung ausdrücken, mit der man vor Gott tritt oder zum Beispiel zum Abendmahl kommt. Eine andere Definition: Anbetung drückt ein geistliches Empfinden aus, zu dem Buße, Niederwerfung, Verehrung und eine heilige Freude gehört, die zu ihrem Schöpfer aufsteigt. Wir merken, das hat verschiedene Facetten, die sich vereinen in dieser Ehrfurcht vor diesem Niederbeugen vor Gott. So, jetzt wissen wir, was Anbetung ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Wo kommt in der Heiligen Schrift Anbetung das erste Mal vor? Ausleger sagen, man sollte auf das erste Vorkommen eines Wortes oder einer Sache in der Bibel immer besonders achten, weil da ganz Entscheidendes gesagt und definiert wird. Das erste Mal stoßen wir auf dieses hebräische Wort Shachar in 1. Mose 18,2. Abraham neigt sich zur Erde vor drei fremden Herren und heißt sie willkommen. Es stellt sich später heraus, dass er es bei ihnen mit Gott bzw. mit Engeln, die Gott repräsentieren, zu tun hat. Und die erste Stelle, wo unsere Bibeln dieses Wort Shachar mit Anbetung übersetzen, ist 1. Mose 22,5. Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt für euch hier mit dem Esel, und ich und der Knabe, gemeint ist sein Sohn Isaak, wollen bis dort gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und das ist ein Hammer. Wer weiß, aus welcher Geschichte das kommt, der weiß, das ist ein Hammer. Abraham lässt alle und alles zurück, um mit Isaak, seinem einzigen Sohn der Verheißung, vor Gott ganz allein zu sein. Er soll ihn opfern, er sagt es aber nicht, sondern er macht sich mit ihm eins und sagt: Wir werden uns niederwerfen und anbeten. Wir werden uns selbst und alles, was wir sind und haben, ganz Gott hinwerfen als Opfer, dass er darüber vollständig verfügen kann. Ich sage es nochmal. Wir werden uns selbst und alles, was wir sind und haben, ganz vor Gott niederwerfen als Opfer, dass er darüber vollständig verfügen kann. Ihr Lieben, das ist Anbetung. Schauen wir ins Neue Testament. Wo kommt da Anbetung das erste Mal vor? Wo wird das erste Mal angebetet? Das fällt uns vielleicht ein. In Matthäus 2, die Weisen, hochgestellte Herren und führend in astronomischen und astrologischen Künsten, kamen, um den neugeborenen König der Juden anzubeten und taten das dann auch. Nein, sie haben ihm kein Weihnachts- oder Anbetungskonzert gegeben, sondern sie demütigten sich und nahmen als höchste Herren den Platz ganz unten ein. Vor einem Baby gingen sie zu Boden. Und dann öffneten sie nicht nur ihre Brieftaschen, sondern ihre kostbaren Schätze und brachten diese Schätze dem neugeborenen Kind dar. Und der Ausdruck, der dort steht, bezeichnet auch die Darbringung von Opfergaben. Also auch hier wieder Unterwerfung und Hingabe, ja Opfer, als Merkmal von Anbetung. Könnte unter Umständen sogar die Gabe der Kollekte ein Akt der Anbetung sein? Das nächste Mal treffen wir auf Anbetung in Matthäus 4. Der Teufel führt Jesus auf einen sehr hohen Berg, dort zeigt er ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und macht ihm ein super Angebot. Schnäppchen. Das gebe ich dir alles, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die höchste Versuchung, Machtgewinn durch Satans Anbetung. Das macht übrigens Satanismus bis heute attraktiv. Und es gibt tatsächlich eine Konkurrenz zwischen der Anbetung des einzig wahren Gottes und der Anbetung Satans, seiner Dämonen, Götzen und Gesandten. Um das noch ein wenig zu vertiefen, in welchem Buch kommt wohl Anbeten und Anbetung am häufigsten vor? In der Offenbarung. Im letzten Buch. Auf Anbetung läuft alles hinaus. Und auf die Entscheidung, wen oder was betest du an? Vor wem oder was beugst du dich? Wovor hast du den meisten Respekt? Wovor fürchtest du dich am meisten? Und was ist deine höchste Freude? Wo engagierst du dich am allermeisten? In der Offenbarung beten Menschen nämlich nicht nur Gott und Jesus das Lamm an, sondern andererseits auch Dämonen und Götzen, den Drachen, also Satan, und das Tier, also den Antichristen, und sein Abbild. Das gehört zu den Kennzeichen der letzten Zeit und ist wohl aktueller, als wir es merken und wahrhaben wollen. Bleiben wird allerdings nur die Anbetung Gottes, alles andere wird vergehen. Und in Offenbarung 15 singen die Sieger: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott der Allmächtige. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine Urteile sind sichtbar geworden. Und die letzte Stelle, wovon anbeten die Rede ist, ist ganz am Ende der Offenbarung, Kapitel 22, Verse 8 und 9. Der Apostel Johannes, der von Gott diese gewaltige Zukunftsschau bekommt, fällt nieder vor dem Engel, der ihm das alles übermittelt, um diesen Engel anzubeten, weil der offensichtlich so furchterregend und gewaltig ist in seiner Erscheinung, in seiner Präsenz. Aber der Engel lehnt das, im Unterschied zu Satan und seinen Boten, demütig ab und sagt: Bete Gott an. Das heißt auch: Wirf dich nur vor ihm nieder. Habe die höchste Ehrfurcht, den größten Respekt vor ihm. Lass es deine allergrößte Sorge sein, vor ihm bestehen zu können. Und deine größte Angst, vor ihm nicht bestehen zu können. Bewundere ihn am allermeisten und lass ihn deine höchste Freude sein. Gib dich ihm ganz hin und übergib ihm alles. Diene ihm mit allem, lebe engagiert für ihn in all deinem Reden und Tun. Deine innere und äußere Haltung, alles ehre ihn. Bete Gott an. Das ist das Ziel. Das ist der Höhepunkt, auf den alles hinausläuft, jetzt schon und erst recht in der Ewigkeit. Und deshalb zum Schluss noch einige vielleicht überraschende Fragen, die zu eigenen Entdeckungen helfen könnten. Und vielleicht nimmt jeder eine dieser Fragen mal mit und bedenkt sie für sich weiter. Die erste: Könnte es sein, dass unser bisheriges Verständnis und unsere bisherige Praxis von Anbetung sehr flach und unvollständig war? Weiter. Wovor beugen wir uns tatsächlich? Und wovor werfen wir uns nieder in diesen Tagen? Wovor haben wir den höchsten Respekt? Und was ist unsere höchste Freude? Weiter. Wenn es im Gottesdienst tatsächlich um die Anbetung Gottes ginge oder geht, also wenn es um ein Geschehen zwischen Himmel und Erde geht, um die Vertikale, und nicht zuerst um ein zwischenmenschliches Geschehen, also die Horizontale. Wenn das so wäre, nach welchen Maßstäben und Kriterien entscheiden wir eigentlich, wie wir den Gottesdienst gestalten und ob wir Gottesdienst halten und ob wir zum Gottesdienst kommen? Geht es um das, was den Menschen angenehm ist und angemessen erscheint, oder um das, was Gott gefällt und ihm angemessen ist? Wenn alle Völker aus allen Richtungen kommen werden und Gott anbeten, wenn es auch jetzt zuallererst um Anbetung des Höchsten geht, egal aus welcher Richtung oder welcher Gemeinde wir kommen, was bedeutet dann Anbetung für unser Miteinander? Köpfe und Herzen, die sich aus verschiedenen Richtungen vor dem einen beugen, neigen sie sich damit nicht gleichzeitig auch einander zu? Welche Bedeutung haben unsere menschlichen Unterschiede tatsächlich, wenn es um die gemeinsame Anbetung des einen Gottes geht? Vielfalt ehrt Gott, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Er ist ein Gott der Vielfalt. Aber Einheit vor ihm ehrt ihn ebenso. Jesus sagt einmal, Gott, der Vater, sucht solche, die ihn anbeten. Gott, der Vater, sucht Anbeter. Hat er uns schon als Anbeter gefunden? Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.